Wald und Welt. Der Bregenzer Wald Podcast.
Ungefähr 2 Minuten nach dem Aachrhein-Tunnel, wenn man aus Hannover kommt und dann alle Autofenster aufmacht und dann tief einatmet. Und da sage ich dann immer, jetzt ist es Bregenzer Wälder Luft, jetzt ist gut.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald Podcast. Angefangen hat er als Masseur. Musiker war er zwar eigentlich auch immer schon. Seit 25 Jahren leiht er seinem Lieblingsmedium Radio seine Stimme und dann hat er auch noch das Kabarett für sich entdeckt. Georg, besser bekannt als George Nussbaumer. Was seine vielfältigen Tätigkeiten verbindet, merkt man hier wie dort sehr bald. Tiefgang. Bei Soul und Blues fühlt er sich daheim, Wahlheimat außerdem seit vielen Jahren Alberschwende im Bregenzer Wald. Dass es ihm hier gut geht, wie er es 1996 schon mit seinem Dialektlied beim Eurovision Song Contest besungen hat, das hört man ihm an. Warum das so ist, welche Rolle sein Blindsein in seinem Leben spielt und wie wichtig ihm Humor in allen Lebensbelangen ist, darüber hat er mit Zita Bereuter gesprochen. Und als besonderes Zuckerl gibt's in dieser Episode außerdem einen Song. Gemeinsam eingespielt von George Nussbaumer und Philipp Link. Quasi ein Wälder-Innen-Wörterbuch zum Mitsingen. Viel Vergnügen.
Wir sind hier in der Wohnküche von Georg Nussbaumer. Servus, Georg.
Ja, Zita, ich habe große Freude, dass du da bist.
Ich habe mich auch sehr auf dieses Interview gefreut und bin jetzt auch wirklich gleich schon beeindruckt, wie du dich durchs Haus bewegt hast, also wie du am Tisch sitzt, wie du uns technische Spielereien gezeigt hast, verschiedenste Kabel, du weißt ganz genau, wo was ist, du lachst. Also diese Ordnung beeindruckt mich sehr, aber ich nehme an, diese Ordnung brauchst du.
Ja, in Wahrheit ist es ein Saustall, also das muss man schon dazu, aber es ist wichtig, dass ich immer weiß, wo im Saustall was liegt. Und wenn man das umstellt oder verstellt, es war die große Leidenschaft meines Vaters, in mein Zimmer zu kommen und eine Bürste zum Reinigen der Nadel des Plattenspielers einfach ein Regal höher raufzulegen. Und für mich war sie weg. Oh. Und insofern ist es natürlich schon wichtig, dass die Dinge dort liegen, wo ich sie hingelegt habe. Aber ich lege mir auch viele Dinge in den Weg. Gerade wenn ich von einer Tournee zurückkomme, stelle ich den Koffer genau dorthin, wo normalerweise der Weg ist, den ich gehe.
Verstehe.
Ärgere mich dann darüber, aber ich war es ja selber.
Georg, wir haben gesagt, wir sprechen ganz offen.
Ganz offen.
Wenn das zum Teil intime Fragen sind.
Also nichts Wahrheit oder Pflicht.
Nein. Aber willst du überhaupt von deinem Blindsein erzählen?
Ja, klar. Ich meine, das ist mein, es ist meine Lebensform. Also ich würde es jetzt nicht als generelle Behinderung bezeichnen. Natürlich gibt es Dinge, die ich aufgrund meiner Blindheit nicht machen kann. Es gibt andere Dinge, die kann ich vielleicht sogar besser machen. Als Kind war ich bei Blinde Kuh spielen der Beste. Ich habe sie alle gefangen. Und das ging so weit, dass sie mir dann angefangen haben, die Augen zu verbinden. Aber für mich ist das eine Lebensform. Und ich glaube, es geht da sehr viel um Annehmen und auch diese Grenzen, die einem gesetzt werden, annehmen. Ich mache auch einen riesen Unterschied zwischen akzeptieren und annehmen. Mhm. Also alles, was ich akzeptiere, ist ein Muss. Ich muss das jetzt akzeptieren, weil das und das so und so ist. Und annehmen, da nimmt man es in Besitz, da gehört es einem.
Das ist aber ein großer Weg von einem zum anderen.
Ja. Der Weg ist noch nicht zu Ende.
Das kann ich mir vorstellen. Georg, du hast gerade gesagt, du hast als Kind schon Blinde Kuh gespielt. Man hat leider immer das Gefühl, dass man politisch total was Inkorrektes sagt, wenn man mit dir und mit deinem Humor sich unterhält, wo ständig Witze aber auf den Humor kommen. Ne? Aber ich wiederhole das trotzdem so. Du hast als Kind Blinde Kuh gespielt, aber seit wann bist du überhaupt blind?
Also mit 4 Monaten hat man bei mir Netzhautkrebs festgestellt. Und dann war die große Entscheidung, das war 1963, und da war die große Entscheidung, soll man jetzt irgendwie versuchen, noch ein bisschen Augenlicht zu retten, indem man bestrahlt? Und müsst euch vorstellen, dass in den 60er Jahren hieß bestrahlen volle Kanne, da konnte man noch nicht so gut dosieren wie heute. Oder soll man die Augen entfernen? Und ein hervorragender Augenarzt hat entschieden, dass es besser ist, die Augen zu entfernen, weil auf dieser Netzhaut, also im Fachbegriff heißt diese Krankheit Retinoblastom, da waren schon einige dieser Keime auf beiden Augen. Und so habe ich dann, glaube ich, mit 7 Monaten meine ersten Glasaugen bekommen. Also ich kann mich ans Sehen überhaupt nicht erinnern.
Das heißt, du hast überhaupt keine Vorstellung von Farben?
Nein, also ich, die Farben, ich weiß, was sie für euch bedeuten. Und ich weiß natürlich, also ich kenne die Assoziationen. Also ich weiß, dass der Himmel blau sein kann, dass eine Wiese grün ist. Und insofern, wenn ich das in einem Buch lese, weiß ich, dass das so wohl stimmen muss. Aber wie das wirklich aussieht, keine Ahnung. Ist aber auch nicht wichtig für mich. Also ein Hotelzimmer mit scheußlichen Tapeten stört mich überhaupt nicht. Hingegen, wenn sie in einem Hotelzimmer stinkt, dann wird's ganz schwierig.
Dann sind auch die Tapetenfarben wurscht. Aber genau. Was hast du vor dir?
Muss vielleicht vorausschicken, dass wir hier immer von mir sprechen. Ich kann nicht für andere Sehbehinderte oder hochgradig Sehbehinderte oder Blinde sprechen. Das empfindet wahrscheinlich jeder anders. Aber für mich ist es so, dass ich mein blinder Klavierlehrer hat einmal gesagt, wenn dich die Leute das fragen, dann antworte, ich stelle ihnen einfach eine Gegenfrage, was siehst du mit deinem Rücken? Also es ist einfach wirklich nichts. Aber mein Vorstellungsvermögen, das muss man sich so vorstellen, das ist wie ein Puzzle und besteht aus ganz vielen Einzelteilen, die ich eigentlich dann gar nie zusammensetze. Also wenn ich jetzt mit meiner Hand auf diesen Tisch greife, dann spüre ich hier eine Kaffeetasse. Es reicht, einen kleinen Punkt dieser Tasse mit dem Finger zu berühren und ich weiß schon, was es ist. Ich muss mir nicht die komplette Tasse vorstellen. Deshalb finde ich mich auch in der Handtasche meiner Frau sehr gut zurecht, wenn sie fragt, such du die Autoschlüssel. Weil es reicht eine Berührung eines Gegenstandes, nur ein Teil davon, um zu erkennen, das ist das, das ist das, das ist das. Was mir dafür völlig fehlt, ist der Bezug zu Bildern. Also wenn jemand, keine Ahnung, ein Tier malt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe da ein Blatt Papier vor mir, eine Fläche. Und trotzdem kann man etwas so zeichnen, dass es fast dreidimensional wirkt. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das war jetzt lang, die Erklärung. Okay.
Aber sehr interessant. Und das mit dem Rücken, was in meinem Rücken, was sehe ich da, das war auch eine gute Erklärung.
Also er hat nicht Rücken gesagt, er hat gesagt Hintern. Aber ich habe jetzt
für Danke den Podcast. Für den Rücken. Du musst aber auch wahrscheinlich, oder du hast es auch, sehr viel Fantasie haben.
Oh ja, ich habe auf der einen Seite sehr viel Fantasie und die bleibt mir. Also ich habe das große Glück, dass ich mir Dinge und Gegenstände oder Sachen irgendwie vorstellen kann, die ich nie zu Gesicht bekomme und dadurch dann eventuell enttäuscht wäre. Oder dann gibt's Dinge, die kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Eben Sterne, dann wie das aussieht, wenn man den Mond sieht. Ich bin immer beeindruckt, wie beeindruckt die Leute von Vollmond sind. Ich habe mir irgendwann mal einen Lichttester gekauft. Und also mit dem kann man erkennen, ob in einem Raum Licht brennt oder ob die Sonne scheint oder ob es draußen dunkel oder hell ist. Und ich habe dann versucht, bei Vollmond jetzt den Mond zu finden. Und das war mir nicht möglich, bis dann jemand meine Hand geführt hat. Und ich war sehr, sehr enttäuscht. Also dieser kleine Radius, wo dieses Lichttestgerät ein bisschen höher gepiepst hat, das war nicht größer als 20 Cent. Mhm. Und dann habe ich gedacht, und wegen dem machen die so ein Theater.
Aber wie machst du es dann generell zum Beispiel mit dem Wetter? Du siehst nicht, wie das Wetter ist. Du weißt nicht, hat es jetzt Schnee, ist es eisig?
Ich kriege das natürlich schon mit. Was ich nicht so mitkriege, ist, ich kann nicht rausschauen und dann sagen, also so wie es da draußen aussieht, da ist der Tag. Und das ist ein großer Vorteil. Also ich bin da nicht so abhängig. So dieses aus dem Fenster rausschauen und dann sagen, furchtbar der Tag. Aber mir entgeht natürlich auch, aber das ist auch nicht schlimm, weil ich es nicht kenne, diese schönen Abendstimmungen, wo die Leute dann völlig schwärmen und sagen, mein Gott, diese Stimmung jetzt da draußen, Wahnsinn. Aber es gibt dafür andere schöne Soundstimmungen. Zum Beispiel in Alberschwende gibt es eine Kapelle und da läutet immer um 11 und um 19 Uhr das kleine Glöckchen dieser Kapelle. Und also das bewegt mich sehr, ich mag das sehr gerne.
Das ist dein Sonnenuntergang.
Ja, genau.
Aber du hast auch in dem Fall noch nie Schneefall gesehen. Und nein. Schneefall ist auch so gemein, weil er so leise ist. Das kannst du auch gar nicht hören.
Schnee ist überhaupt für Menschen, die nicht gut sehen oder gar nicht sehen, ein großes Problem, weil plötzlich eine Decke über die ganze Landschaft gelegt wird und alle die Sounds, die man kennt, die man hört, die werden alle gedämpft. Und das ist oft für die Orientierung ein großes Problem. Ich kann ja Gegenstände hören. Also ich höre, wenn ich einer Straße entlang laufe, dann höre ich den Baum, ich höre das geparkte Auto, weil das sind Reflexionen, die mir quasi die akustische Sicht nehmen, was hinter diesem Gegenstand ist. Das geht aber nur für Gegenstände, die in Kopfhöhe sind. Also alles in Brust- oder Schienbeinhöhe. Deshalb ist es wichtig, dass wenn ich alleine unterwegs bin, dass ich dann einen Stock benutze, den Blindenstock. Aber ansonsten, und das hilft mir natürlich, mich sehr schnell auch in diesem Haus zu bewegen, weil ich höre, wenn die Wand vorbei ist. Ich höre, wenn es um eine Kurve geht, weil dann die Reflexionen sich einfach verändern. Also ich würde nie in eine Wand laufen, außer ich bin völlig mit was anderem beschäftigt oder ich habe Kopfhörer auf. Aber jetzt gibt's ja schon Kopfhörer mit Transparenzgeräuschunterdrückung. Das heißt, man hört die Umwelt nach wie vor in Stereo.
Das muss man aber, nehme ich an, auch alles lernen.
Deswegen nein, das muss man nicht lernen. Das hat man oder hat man nicht. Und das war für mich ein ganz spannendes Erlebnis. Ich bin als Kind mit meinen Geschwistern auf Spielplätzen herumgetollt. Ich kannte unseren Lieblingsspielplatz in- und auswendig. Da musste mich niemand führen. Und als meine Tochter dann 3 Jahre alt war, wollte ich ihr diesen Spielplatz zeigen. Oder war sie 4? Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Und ich ging also mit ihr zu diesem Spielplatz und ich war völlig fertig, weil ich habe mich nicht mehr ausgekannt. Bis mir bewusst wurde, Moment, alle diese Gegenstände waren jetzt in Brust- oder Bauchhöhe und deshalb für mich nicht mehr hörbar. Also nein, das ist etwas Intuitives. Also das, ich glaube nicht, dass man das lernen kann, wenn man das nicht hat. Ich habe sogar Versuche angestellt, indem ich damals, als ich noch Masseur war, mit einem Kunstkopf-Stereo-Mikrofon, nur ganz kurz erklärt, das gibt man sich in die Ohren. Und wenn man dann Aufnahmen macht und die mit einem Kopfhörer abhört, dann klingt es genauso, wie man es vorher in echt gehört hat. Und ich bin also meinen Arbeitsweg mit diesen Mikrofonen im Ohr abgelaufen, weil ich wissen wollte, ob ich diese Reflexionen und diese Wände auch auf der Aufnahme höre. Ja, und ich konnte wirklich einsteigen auf dieser Aufnahme, wo ich wollte. Ich wusste ziemlich schnell, wo ich gerade war. War sehr faszinierend.
Sehr gut.
War sehr spannend.
Bist du dann auf diesem Spielplatz einfach in die Knie gegangen und hast dich dann wieder ausgekriegt?
Nein, ich war zu verärgert. Ich habe gedacht, na, also wenn das so ist. Es ist mir auch nicht sofort klar geworden. Der erste Gedanke war, boah, das geht, natürlich, die haben alles umgestellt irgendwie. Mhm. Also, und als kleines Kind, also wenn du mit, ich habe relativ spät zu laufen begonnen, da sind natürlich alle Gegenstände oder fast alle Gegenstände in Ohrhöhe.
Wie war das bei euch daheim? Du bist in Dornbirn
genau.
aufgewachsen, geboren und aufgewachsen. Wie hat man dann daheim das alles arrangiert? Also war es da auch wichtig, dass immer die Sachen am gleichen Ort sind? Oder wie hast du dich, du lachst schon wieder wahrscheinlich, nein?
Oder überhaupt nichts arrangiert.
Wirklich?
Nein, das war einfach ein ganz normale, eine Wohnung mit zwei Erwachsenen und fünf Kindern. Und ja, also meinem Vater ist sogar oft der Spruch rausgerutscht, schau halt, wo du hinläufst. Also es war, da wurde wirklich kaum Rücksicht genommen, was auch gut war. Also das war wirklich, was man heute so propagiert und wo sie nicht wissen, wie sie es irgendwie hinkriegen, das war gelebte Inklusion. Also einfach, der ist da.
Du bist einfach mit dem Haufen mitgesprungen.
Genau. Und das war natürlich auch so, dass meine Mutter dann das Gefühl hatte, also der soll doch auch wieder, ich war der zweitälteste, der soll doch auch in den gleichen Kindergarten gehen. Und da waren dann zum ersten Mal ja schon so ein bisschen Schwierigkeiten. Aber meine Mutter hat intuitiv einfach mich dahin gebracht und gesagt, das ist jetzt mein zweiter, der kommt jetzt auch und der ist halt blind. Und ich hatte riesengroßes Glück, dass die, damals sagte man ja noch Kindergartentante, dass die ganz neu war. Die kam aus Wuppertal nach Vorarlberg und die hat einfach, ohne überhaupt irgendwie Rücksprache mit irgendwem zu nehmen, gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal 2 Wochen und dann schauen wir weiter. Und nach den 2 Wochen gab es ein Gespräch bei mir zu Hause und die Tante Gudrun hieß sie, hat dann gesagt, also er ist ein lieber Kerl und ist alles ganz toll, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Er macht bei nichts mit, er sitzt einfach nur verkehrt in seinem Kindergartenstuhl, sagt, das ist mein Schneckenhaus und ist einfach da. Und meine Mutter war völlig fassungslos, hat gesagt, das kann nicht sein. Wenn der nach Hause kommt, singt er die ganzen Lieder und schreit herum und erzählt, wie toll. Und dann hat man mich zu dem Gespräch geholt und meine Mutter hat gefragt, wieso? Wieso stimmt das, dass du da einfach nur da, sag ich, es hat ja niemand gesagt, dass ich da mitmachen soll.
Oh.
Und ja, von da ab war alles anders.
Oh Mann, das bricht mir das Herz, Georg.
Nee, es war ja für mich auch nicht schlimm. Also ich wusste nur nicht,
dass das einfach so läuft im Kindergarten.
Ich habe einfach da beobachtet und fand das schon sehr gemütlich und spannend.
Sehr gut. Hast du als Kind auch einen Blindenstock schon gehabt?
Nein, nein. Wir hatten 5 Katzen. Nein, das ist dann wieder eine ganz andere Epoche. Also es war dann so, dass ich mit 6 Jahren, also das mit dem Kindergarten, das wurde irgendwie toleriert, aber Schule, das ging gar nicht. Da gab es noch keine Integrationsklassen, nix. Also ich bin dann 1969, also kurz nach der Mondlandung, bin ich nach Innsbruck in eine Blindenanstalt gekommen. So hieß das tatsächlich. Und das war sehr schrecklich. Also das war für mich, ich glaube, ich hätte das nicht so gut überstanden, wenn ich nicht so eine lustige, laute, wilde, humorvolle Kindheit gehabt hätte. Und
wie alt bist du da gewesen in Innsbruck?
Da war ich 6.
Mit 6?
Ja.
Boah, das ist auch viel
und
zu jung.
Und wir durften nur 3-mal im Jahr nach Hause.
Nein.
Also Ostern, Sommerferien, Weihnachten. Und blöderweise, ich bin da im September hingekommen, und blöderweise, während ich dort war, sind meine Eltern umgezogen. Und als ich Weihnachten nach Hause kam, war alles weg. Also das war ganz schrecklich. Es war nicht, also es war, wir sind in eine Eigentumswohnung gezogen. Und alle meine Freunde waren weg, weil ich wusste ja nicht, hatte ja keine Ahnung, wie weit ist das jetzt von. Und alles in der Wohnung war teilweise noch nicht fertig. Und also das war schon ziemlich heftig. Also da war ich ziemlich sauer.
Warst du komplett verloren daheim?
Ja, es war einfach alles weg. Und dazu kam noch, dass mich meine Geschwister ziemlich ausgelacht haben, weil in den 3 Monaten habe ich natürlich Tirolerisch gelernt. Und wenn ich dann was wollte und andere auch, dann habe ich halt IA gesagt, statt IO. Und die fanden das total witzig und alles. Und das war wirklich ganz schlimm. Was absurderweise aber ein sehr großer Trost war, dass alle die Kinder in Innsbruck in diesem furchtbaren Internat, durfte jeder seinen eigenen Radio haben. Mhm. Und das war einfach wichtig. Also das war ganz, ganz wichtig. Und diese Schule habe ich 2 Jahre lang durchgestanden und dann haben meine Eltern das alles nicht mehr ausgehalten und wollten mich aus dieser Schule nehmen. Und mein Vater hat damals gearbeitet für eine Firma in der Schweiz. Und da war ein Arbeitskollege, der gesagt hat, du, es gibt in der Schweiz eine hervorragende Sehbehinderten- und Blindenschule in Fribourg. Und schick ihn doch dahin. Und so kam ich also von Innsbruck nach Fribourg in eine Schule, die ganz anders gearbeitet hat. Also die hat sich wirklich mit dieser Sehbehinderten- und Blindenthematik beschäftigt. Und die Erzieherinnen waren teilweise aus Fribourg, die haben dann Friburger Deutsch gesprochen. Und ich dachte wirklich, da wir sehr viel in der Schweiz eingekauft haben und unter anderem auch Kasperliplatten und Märchenplatten, ich könne Schweizerdeutsch, aber ich habe nichts verstanden. Nichts. Es ging gleich los, erstes Erlebnis. Ich stand völlig verloren da in einer völlig neuen Schule. Meine Eltern waren gerade weggefahren und dann hieß es, Georg, musst du aufs AB? Und ich, AB, keine Ahnung, AB. Oder musst du aufs WC? WC, was ist bitte WC? Also zur Aufklärung, AB kommt von Abort, WC ist quasi das Wasserklosett. Das lernt man dann sehr schnell. Dann, der nächste Schock war, Radios sind erst ab 15 erlaubt. Das heißt, mir wurde sofort das heißgeliebte Radio, der heißgeliebte Radioapparat weggenommen. Und ja, da war ich dann mit vielen anderen Schülern. Und da waren natürlich auch einige Gastarbeiterkinder, Italiener. Und mit denen habe ich mich sofort angefreundet, weil wir waren die Ausländer und die Schweizer Kinder waren teilweise sehr rassistisch. Und ich war der Groschli, die Italiener waren die Chinken. Ich habe dann sogar weil ich mich mit den Italienern so gut verstanden habe, war ich dann plötzlich der Lederhose-Chink. Und das hat mir gefallen. Also diese Rolle des Fighters, der Minderheit. Ich habe mich auch massiv für die eingesetzt. Und war eine spannende Schulzeit.
Klingt so.
Aber natürlich immer massiv verbunden mit viel Heimweh. Als dann diese obligatorische Schulzeit, diese 10 Jahre Schulzeit vorbei waren, habe ich sofort versucht, wieder wegzukommen. Und habe dann, ich weiß nicht, ob man das erzählen soll, ich glaube, es ist schon spannend. Es war dann insofern spannend, weil plötzlich hat das Land Vorarlberg und damals der Vorarlberger Blindenbund das Gefühl gehabt, sie seien jetzt irgendwie für mich zuständig. Und sie müssten jetzt sehen, dass ich eine ordentliche Berufsausbildung mache. Wie soll denn jetzt mein Weg weitergehen? Und ich hatte aber schon Pläne. Ich wollte für ein halbes Jahr nach Lausanne in ein College, um dort als Tellerwäscher zu arbeiten, um Französisch zu lernen. Und dann wollte ich in Bern eine ganz normale Handelsschule machen. Und zuerst gab es aber ein Gespräch mit dem damaligen Chef des Vorarlberger Blindenbundes und der hat gesagt, so Georg, jetzt ist es soweit, du bist jetzt 16 und wir machen dir jetzt ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Es wird eine Telefonistenstelle in 2 Jahren frei und wir bilden dich jetzt zum Telefonisten aus und dann hast du einen unkündigbaren Job und du hast eine Dienstwohnung und es ist eine tolle Pension und es wird dir an nichts fehlen. Und ich weiß noch, ich bin mit meinem Vater zu diesem Gespräch gegangen und habe dann gesagt, ich hätte eigentlich andere Pläne. Ich würde gerne, wie ich eben vorher erzählt habe, zuerst nach Lausanne, dann diese Handelsschule und dann würde ich gerne eine Massageausbildung machen. Und dann war irgendwie völliges Entsetzen, was ich mir eigentlich einbilden würde, dass ich hier solche Pläne hätte. Ich müsste doch eigentlich froh sein, dass mir hier sowas angeboten wird. Und ich habe gesagt, ja, ich find's eh nett und okay, aber ich möchte, egal was ich mache, irgendwo arbeiten, wo ich weiterkomme, wenn ich gut bin und wo ich rausgeschmissen werde, wenn ich schlecht bin. Ich will nicht einen Job, wo ich machen kann, was ich will und das wird überhaupt nicht bewertet. Und dann haben sie gesagt, gut, dann geben wir jetzt unsere Verantwortung für dich ab und dann, wir haben es versucht und jetzt schau mal quasi, wo du bleibst. Und ich bin da mit meinem Vater zum Auto gelaufen und eingestiegen. Und mein Vater hat, glaube ich, 5 Minuten lang nichts gesagt. Und dann hat er gesagt, sauber, jetzt haben wir, jetzt, was haben wir, jetzt. Aber ist schon okay, schau's halt. Ja, und dann bin ich nach Lausanne gegangen und habe dort zuerst als Tellerwäscher gearbeitet und dann im Sekretariat. Und dann ging es eben um diese Handelsschule und ich habe mich einfach ohne nachzudenken in Bern bei dieser Handelsschule angemeldet und habe am Schluss noch ein PS geschrieben. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich blind bin, aber das wird wohl kein Problem sein. Und dann kam ein Schreiben von dieser Handelsschule, in dem stand, also sie finden das ganz toll, dass ich bei ihnen diese Handelsschule machen will, aber sie hätten überhaupt keine Erfahrung mit blinden Schülern. Und ich soll mich doch zuerst schlau machen, ob es vielleicht in Österreich eine Handelsschule gäbe, die mich nimmt. Und in meinem 16-, 17-jährigen Leichtsinn, ich weiß gar nicht, wie man es bezeichnen soll, Leichtsinn, Übermut, Trotz, habe ich ihnen zurückgeschrieben, es könne ihnen einen doch völlig egal sein, ob ich blind sei oder nicht, Hauptsache sie würden ihr Schulgeld bekommen. Und, weil das war eine private Handelsschule. Und daraufhin habe ich die Anmeldeformulare gekriegt.
Oha.
Allerdings mit einer Aufnahmeprüfung. Aber die musste jeder machen. Mhm. Ja, und ich bin dann nach Hause gekommen von Lausanne und habe meinen Eltern mitgeteilt, dass ich mich angemeldet habe für die Handelsschule. Und in Bern war es damals so, dass, Schulbeginn war immer im Frühling. Und im März, also ich bin anfangs März, bin ich gekommen und Anfangs April wäre die Aufnahmeprüfung gewesen. Und meine Eltern waren völlig fassungslos, weil wer soll das bezahlen? Und ich habe dann gesagt, ja, irgendwie, keine Ahnung, Landesregierung vielleicht.
Und dann hast du das in der Schweiz gemacht?
Dann habe ich zuerst mal die Handelsschule gemacht. Das war eine unglaublich tolle Klasse. 23 Mädels, 5 Jungs. Und irgendwann haben sich alle drum gestritten, bei Prüfungen hinter mir sitzen zu können, weil ich die Prüfungen mit der Schreibmaschine schreiben durfte und alle gehofft haben, sie können irgendwie abtippen. Aber da hat man dann Schutzwälle gebaut und alles. Aber was das Schlimmste war, die Schulleitung hat den Lehrern nicht mitgeteilt, dass sie jetzt einen Blinden in der Klasse haben. Mhm. Und das war dann schon teilweise eine ziemliche Herausforderung, weil einige Lehrer sich dadurch ziemlich, ja, wie soll man sagen, nicht informiert fühlten und überhaupt nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Nach einem Jahr habe ich diese Schule dann mit Diplom aufgehört. Also das Diplom musste man machen, um die nächsten 2 Jahre weiterzumachen. Aber ich wollte ja Masseur lernen. Und dann habe ich eine Massageausbildung in Wien gemacht, die, ja, das war ein, wie soll ich sagen, die hat 3 Monate gedauert und war nicht wirklich großartig, aber ich hatte dann das Glück, ein wirklich großartiges Praktikum bei einem polnischen Physiotherapeuten zu machen. Und da habe ich dann wirklich das meiste gelernt. Und habe dann auch fast 5 Jahre als Masseur gearbeitet, habe aber schon während der Massageausbildung in Wien angefangen, meine ersten Konzerte zu geben. Das war dann so 1981, 82.
Mir wurde nämlich erzählt von Leuten, die das wissen, dass du ein sehr guter Masseur gewesen bist.
Ja, ich habe eigentlich den Beruf sehr geliebt. Ich vergleiche das immer mit Kochen. Also ich habe nicht nach Rezept gekocht, sondern ich habe in die Leute reingespürt und habe mich darauf geachtet, wie es ihnen dabei geht und habe nicht einfach so wie ich kochen würde minutiös den Timer gestoppt und genau die Mengen abgewogen, sondern ja, ich habe das, was ich gelernt habe, intuitiv eingesetzt und es hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Aber die Musik hat mir einfach genauso viel Freude gemacht und ich habe bei meinem Vater angefangen zu arbeiten und das war nicht immer leicht.
Als Masseur?
Als Masseur, ja. Mein Vater hat ein Fitnesscenter geleitet in Bregenz und brauchte einen Masseur. Und der war dann halt ich und ich wollte das auf keinen Fall. Ich wollte mich bewerben, aber woanders. Aber irgendwann war es dann halt so. Ja, und irgendwann habe ich dann auch bei ihm gekündigt. Und habe dann versucht, einen neuen Job als Masseur zu bekommen und bin dann das erste Mal konfrontiert worden mit dieser Geschichte des Bewerbens. Und das war keine angenehme. Also ich wurde teilweise schon nur deshalb nicht angestellt, weil die Leute, die einen Masseur gesucht haben, nicht geglaubt haben, dass ich, weil das war in einem Krankenhaus und man hätte die Leute teilweise in den Zimmern behandeln sollen. Und sie haben gedacht, dass ich erstens mit dem Arbeitsweg nicht klarkomme und dass ich dann die Zimmer nicht finde. Also so fadenscheinige Ausreden wurden. Es hat mich niemand gefragt, könnten Sie nicht einmal eine Massage machen, sondern es ging um so blöde Administrative. Ich könnte ja nicht mal einen Krankenschein ausfüllen und so. Also es war völlig absurd. Und da habe ich dann beschlossen, Klavierstimmer zu werden. Und bin dann ganz frech, habe bei der Firma Bösendorfer angerufen und habe gesagt, ich möchte Klavierstimmer werden. Und der hat dann wirklich, also der Typ war großartig, der hat gesagt, ja, dann lade ich Sie gerne in unsere Firma ein. Dann habe ich eine super Führung bekommen und durfte auf dem größten Bösendorfer Klavier, das da Flügel, der da stand, spielen. Ich war damals nicht wirklich gut. Ich sehe mich als ich sehe mich auch heute noch nicht als großartigen Pianisten, aber es ist okay.
Aber wo hast du Klavierspielen dann gelernt?
In der Schweiz, in Fribourg, bei meinem blinden Klavierlehrer, der Gott sei Dank, der hat mich nach einem halben Jahr aus der Klavierstunde rausgeschmissen, weil ich nie geübt habe. Und nachdem meine Eltern das ziemlich egal war, die haben dann gesagt, ja, naja, dann lass es halt. Das hat mich dann sehr geärgert und ich habe gefragt, ob ich wieder kommen darf. Und dann hat er mir vor allem Improvisation und Harmonielehre beigebracht. Also ich durfte nie auf einem Vorspielabend spielen, aber ich habe bei ihm sehr viel gelernt. Und das, was ich heute mache, das habe ich mir dann größtenteils selber oder durch andere Musiker beigebracht. Und damals eben in dieser Firma Bösendorfer hat er dann eben gehört, dass ich so ein bisschen spiele. Und also ich meine, saßen dann in seinem Büro und er hat gesagt, so, und jetzt erzähle ich Ihnen mal, was wir für Möglichkeiten haben. Sie können, wenn Sie wollen, in einem Monat bei uns anfangen. Da lernen Sie bei uns das Klavierstimmen. Ich mache Sie aber gleich darauf aufmerksam, dass Sie aufgrund Ihrer Blindheit, wird das für Sie immer ein Hausiererjob bleiben. Also Sie können keine Klaviere reparieren, vielleicht eine Seite wechseln, aber mehr ist nicht drin. Sie können aber auch hier in der Firma bleiben, da erwarte ich aber von Ihnen, dass Sie im Tag 6 bis 8 Klaviere stimmen und ich zweifle, ob Sie am Abend dann noch ein Klavier anfassen und dann ein Konzert oder in einem Blueslokal spielen. Aber wie gesagt, wir nehmen Sie, rufen Sie mich einfach an, gehen Sie jetzt nach Hause und melden Sie sich. Und ich war so sauer auf den Typen, ich dachte, boah, irgendwie. Und dann sitzt du halt fast 8 Stunden im Zug und irgendwann habe ich mir gedacht, nein, also er hat recht, also ich will nicht 6 bis 8 Klaviere am Fließband stimmen. Und ich will auch nicht von Haus zu Haus gehen und fragen, haben Sie zufällig ein Klavier, das ich stimmen kann, bis ich mir einen Kundenstock aufgebaut habe? Naja, dann mache ich halt Musik. Und das war dann eigentlich die Entscheidung, irgendwie hauptberuflich Musik zu machen.
Wirklich? Ja. Aus dieser 2 Jobs, die du nicht wolltest?
Ja, und dann habe ich gesagt, jetzt probiere ich es einfach mal.
Also aber was hast du dann probiert? Weil diesen Traum, Musiker oder Musikerin zu werden, den haben viele.
Ich habe einfach gesagt, ich bin das jetzt.
Ah, und so kann man es auch machen.
Ich habe ja vorher schon, ich habe ja während meiner Massageausbildung schon in Wien gespielt, im Papas Tapas, im Roten Engel, im Gra Gra, bei Gittis Folk und Blues Club, in der Jazz Gitti. Also ich kannte ja diese Lokale alle. Und dann habe ich halt gesagt, hallo, ich bin da, wollt ihr mich wieder haben? Mhm. Und dann habe ich halt gespielt, einen Abend um 500 Schilling und so ging das halt immer weiter. Also ich hatte das große Glück, dass ich ziemlich viel Talent hatte, wurde aber dann schnell auf den Hintern gesetzt, indem ich erkannt habe, und das sage ich heute nach wie vor, dieses Talent, das ist so ein bisschen wie ein Sternlewerfer oder so eine Wunderkerze, das verspritzt du ziemlich schnell. Und dann kommen neue Herausforderungen und wenn du dich denen dann nicht stellst, indem du halt Dinge, die du noch nicht kannst, übst oder eben neue Grenzen kennenlernst, indem du die alten annimmst und sie dann erweiterst, dann ist das ziemlich schnell vorbei, weil Du wirst älter und das, was du machst, kennt man schon. Man will Neues. Du musst den Mut haben, wenn dich Leute fragen, willst du das mal ausprobieren? Ja, okay.
Georg, du hast ja, jetzt, wenn wir genremäßig denken, bist du so in Richtung Soul, Blues, ja. Gospel ja. gegangen oder gekommen. Wie hat's dich dahin verschlagen?
Radio. Durchs Radio habe ich einfach sehr, sehr viel Musik gehört. Und ja, ich war immer schon irgendwie, war ein Riesenfan von Heintje. Und dann kam aber dann ging's gleich weiter mit irgendwie Beatles und Stones. Und dann war natürlich auch die Schule sehr prägend, weil ich war natürlich immer mit den älteren Mitschülern zusammen, die schon ihren Kassettenrekorder und ihren Radio haben durften. Und es war natürlich damals schon so, also wenn du bei jemandem Eindruck schinden wolltest, dann musstest du schon einfach mal erst hören, was hört der für Musik, und dann musstest du die auch hören und dann musstest du anfangen zu verstehen, was hinter dieser Musik ist, was da passiert. Und ja, da war ich einfach sehr interessiert, und ich habe dann auch für Schulkollegen, immer wenn ich zu Hause war, Kassetten aufgenommen aus meiner Plattensammlung, die sich nicht leisten konnten. Oder ich habe den größeren, man hat mir immer so Fresspakete geschickt, und ich habe dann natürlich nicht alles aufgegessen, ich habe das gehortet und gehamstert und habe dann mit diesen Fresspaketen das weiße Album der Beatles einem Schüler abgenommen, Woodstock den Schülern abgenommen. Und so habe ich meine Plattensammlung stetig erweitert.
Die Musik vom Mund abgespart.
Genau.
Sehr schön. Genau. Dann machen wir jetzt einen Sprung, Georg, und zwar 1996. Da hast du nämlich Österreich beim Eurovision Song Contest vertreten. Wie ist es dazu, ganz kurz vielleicht, wie ist es dazu gekommen?
Naja, das war eine eigenartige Geschichte. Ich habe damals schon 3 Jahre lang äußerst intensiv zusammengearbeitet mit dem wunderbaren Freund Mischa Kraus, seines Zeichens Bassist, Komponist, Filmmusik komponiert hat er. Mhm. Und wir haben uns von Anfang an großartig verstanden, und er hat auch schon Lieder für den Song Contest geschrieben. Und irgendwann, als wir gerade unser das zweite Album war gerade draußen, und hat er mich angerufen in Vorarlberg: Nussi, hast Lust, du musst mal helfen, weil ich sollte wieder was schreiben für einen Song Contest. Und ich habe gesagt: Mischa, Song Contest? Unmöglich. Naja, du musst das ja nicht singen, du musst mir nur helfen beim Schreiben. Sag ich: Wieso ich? Naja, weißt du, ich habe die Kathi getroffen, die Kathi Zechner, und die hat gesagt: Mischa, magst du nicht wieder was schreiben für einen Song Contest? Ich war gerade auf die Malediven und habe mir dort so eine Gospel-Kassetten gekauft. Und sowas war da der Geschichte. Und weißt du, sie Gospel käme jetzt raus, aber du hast ja da, kannst ja da. Und dann sage ich: Ja, okay, aber ich sing den sicher nicht. Nein, musst ja nicht. Wir brauchen nur, sag ich, ja, ich muss mir das überlegen, ich rufe dich in 10 Minuten nochmal zurück. Und dann habe ich ihn in 10 Minuten nochmal angerufen und gesagt: Mischa, ich habe mir das jetzt überlegt. Also wenn ich dir helfe, den zu schreiben, dann könnt ihr eigentlich auch singen. Ja, darfst du eh. Sag ich, aber das Problem ist, beim Song Contest muss man auf Deutsch singen. Und ich sing nur Englisch. Ja, das ist eine Hürde. Ja, was tun wir jetzt? Mischa, ich habe mir das überlegt. Wir könnten den Song ja, wenn ich den mit dir so schreibe, dann sing ihn auch. Aber wir könnten den eigentlich einfach im Vorarlberger Dialekt machen. Ja, mir ist das wurscht. Machst du mal den, ist mir wurscht. Sag ich, okay, dann bin ich dabei. Bis wann brauchen wir den? Naja, in 3 Tagen sollten sie ihn haben. Und dann bin ich halt am nächsten Tag in Zug eingestiegen und habe über diesen Gospel-Song nachgedacht und habe mir überlegt, wie könnte der heißen? Und dann habe ich mir einen Song vom Stevie Wonder angehört, und der heißt Talk with God. Und habe mir dann überlegt, eigentlich müssen lauter Wörter drin vorkommen, die sehr englisch klingen. Und zum Beispiel Good God. Und dann ist mir halt eingefallen: Weilst du Good God?
Ah.
Und dann, was kommt noch in Gospels vor? You Wake Up in the Morning ist Blues und Gospel. Also, wenn du am Morgen aufwachst, dann Set Me Free. Da machen wir einfach drauf, ja, das muss sie. Und dann irgendwie, es war Jänner und es hat draußen geschneit. Und es kann schneien, regnen. Also, so ist der Text irgendwie während der Zugfahrt entstanden. Ich war selber ziemlich, ja, da war dann ziemlich spannend eigentlich. Und dann haben wir... Du
warst selber überrascht.
Ja, ich war... Und mir war auch klar, also das, wir waren schon in der Planung des nächsten Albums und mir war klar, also der muss unbedingt aufs Album, das heißt, er muss so gut sein, dass er auch wert ist, aufs Album zu kommen. Ja, und dann haben wir den aufgenommen, haben uns Chorsängerinnen geholt, die quasi das mitsingen mussten und die natürlich keine Ahnung hatten von Vorarlberger Dialekt. Denen musste ich das beibringen, dass sie Scottals Fussell, eine Amerikanerin war, die hat immer gesagt, Scott X Forell. Sag ich, na, nix X Forell, als Fussell. Ja, und so haben wir dann ein Demo aufgenommen. Ich gebe es heute zu. Ich konnte damals bei dem Demo das Klavier nicht so schnell spielen, wie es auf dem Demo gespielt ist. Und damals, Atari sei Dank und MIDI, habe ich es einfach halb so langsam eingespielt. Weil ich gedacht habe, du, wenn sie nicht nehmen, wieso soll ich da jetzt so intensiv üben? Es muss ja schnell gehen. Und dann kam dieser Song vor eine geheime Jury und die haben dann anonymisiert diese Lieder angehört und haben zuerst meinen Beitrag, wollten sie ziemlich schnell ablehnen, weil sie gesagt haben, der singt ja norwegisch. Das habe ich dann alles später erfahren. Und haben ihn dann aber doch genommen. Und es war das letzte Jahr, wo es noch eine Jurybewertung gab, nichts mit Anrufen. Und man durfte schon mit Playbacks arbeiten, nur singen musste man live. Mhm. Und wir waren die Einzigen, die nur live gespielt haben.
Verstehe. Aber das muss ja ein enormer Schub für die Karriere auch gewesen
ja,
sein
das,
bei dir.
Ja, es gibt ein Leben nach dem Song Contest. Mhm. Das war natürlich am Anfang, also ich war schon medienfreundlich, aber den meisten Medien war Vorarlberg zu weit weg und Home Story habe ich keine erlaubt. Und dann wird es sehr schnell uninteressant. Dann kam dazu, dass damals der drittgrößte Plattenmarkt Deutschland nicht dabei war. Das heißt, ja, es war ein Guckloch, wie es denn wäre, wenn man jetzt Erfolg hätte. Aber es war mir immer bewusst, dass das nicht auf meinem Mist gewachsen ist. Ich wurde ausgewählt und ich habe einfach meinen Job gemacht.
Mhm. Der Song hieß Weißt du gut, Gott?
Genau.
Im Dialekt, wenn du jetzt den... Wie ist das für dich oder macht es einen Unterschied für dich vom Gefühl her, ob du jetzt im Dialekt Weißt du gut, Gott singst oder ob es jetzt auf Deutsch wäre, weil es dir gut geht oder wenn du es auf Englisch singen würdest,
Cause
you're feeling fine?
Ja,
oder?
Mittlerweile nicht mehr. Also ich habe ja vorher von diesem Lernprozess gesprochen und ich hätte mich erstens früher nie gewagt, ein Dialektlied zu singen. Ich hätte auch nie gewagt, Songs auf Deutsch zu singen. Aber eben, wie gesagt, das Leben führt einem dorthin, wo man irgendwie hin soll. Und es gab dann 2002 oder 2003 wurde ich eingeladen nach Deutschland, um bei einem Festival mitzumachen, weil ein Typ die Idee hatte, behinderte Musiker mit nicht behinderten Musikern zusammenspielen zu lassen. Ich fand die Idee scheußlich und ich wollte da nicht mitmachen. Weil ich gesagt habe, das ist ein völliger Quatsch. Es gibt keine ein behinderter Musiker ist einer, der nie zu den Proben erscheint. Aber ja, ich habe dann halt trotzdem mitgemacht und habe da einen wunderbaren Saxophonisten kennengelernt namens Richard Wester, von dem ich keine Ahnung hatte, wer der ist. Der hat damals noch gespielt bei Ulla Meinecke, Udo Lindenberg, war auf Tour mit Bab. Und der kannte wiederum einen Berliner Liedermacher namens Manfred Maurenbrecher und der hat mich dann eingeladen, nachdem wir zusammengespielt haben, zu einer seiner Veranstaltungen, die sich Nacht der Lieder nennt und ich habe da ein Lied von Randy Newman gespielt, nämlich Sail Away und Manfred Maurenbrecher hatte dann die Idee, er hätte gerade diesen Text übersetzt auf Deutsch und er würde den quasi gemeinsam mit mir singen und Richard hat dazu gespielt Und so entstand quasi, ohne dass wir es alle ahnten, das Randy Newman Projekt. Und mit dem wir dann 7 Jahre unterwegs waren und wo wir die Randy Newman Songs auf Deutsch und Englisch präsentiert haben. Und mittlerweile habe ich keine Scheu mehr, das zu machen. Das ist
Ein letztes Ding noch, was du auch noch viel machst, ist, weil du auch so eine tolle Stimme hast, du bist auch Werbesprecher.
Ja, das hat sich so ergeben. Also ich habe nie eine Sprecherausbildung gemacht, aber ich habe einfach viel Radio gehört und ich habe dann gedacht, das kann ich eigentlich auch. Und wie ich dann eigentlich zu der Sprechertätigkeit gekommen bin, das war auch ganz eigenartig. Ich hatte kurzfristig mal einen kleinen Piratensender. Mhm. Und diese Frequenz, die ich da benutzt hatte, die wurde mir gestohlen. Die war plötzlich nicht mehr frei. Und ich habe gedacht, eigentlich gehört die mir. Und dann habe ich mich bei dem Sender als Station Voice beworben und habe den Job gekriegt. Und jetzt gehört die Frequenz doch noch ein bisschen mir.
Bleiben noch beim Machen, was du nämlich auch noch machst und dann schließen wir mal deine 1000 Talente ab. Was du auch noch machst.
Ist es nur eines.
Was auch noch machst, Georg, ist Kabarett.
Ja.
Und man hat jetzt auch schon gemerkt, dass du einen guten, einen recht schwarzen Humor auch, wenn ich das so sagen darf, hast. Warum ist dir Humor wichtig?
Ja, ich glaube einfach, dass es gesund ist und dass es gut tut. Und das ist auch etwas, was man nicht lernen kann. Ja, man kann daran arbeiten, man kann es verbessern, aber irgendwas muss da sein. Sonst geht's, glaube ich, nicht. Und wenn man sich selber nicht so wichtig nimmt und über sich selber lachen kann, dann ist schon vielleicht 40% getan. Aber dann braucht man jemanden, der weiß, wie man sowas schreibt. Und der auch nicht zu faul ist, eine Idee gleich wieder zu vergessen. Und dann braucht man eben diese Getriebenen, die sagen, hey, da machen wir jetzt was. Und dann braucht man die, die sagen, und übrigens am 3. Oktober ist Premiere. Und ich, um Gottes Willen, 3. Oktober ist Premiere. Aber wenn die nicht am 3. Oktober wäre, dann würde ich mir noch 2 Jahre Zeit lassen. Und ein guter Freund von mir hat sich einfach einen Premiere-Termin geholt und hat noch unseren zweiten Kumpel dazugenommen, hat gesagt, wir heißen ab jetzt An Bonus, weil er hieß Angerer, ich, also der andere Bonner im Nachnamen und ich Nussbaumer, also An Bonus. Und hat gesagt, wir machen jetzt Kabarett. Und ich habe dann gesagt, okay, also für 3 Vorstellungen mache ich das. Und dann haben wir wirklich ein Programm geschrieben mit A Cappella singen und einigermaßen witzigen Nummern und haben dann im Endeffekt 30 Vorstellungen gespielt. Und eine dieser Vorstellungen hat der wunderbare Autor und auch selber großartiger Bühnenpartner Stefan Vögel gehört und hat mich dann 10 Jahre lang gefragt, ob ich nicht mit ihm ein Kabarett machen möchte. Und ich habe 10 Jahre lang abgelehnt.
Und irgendwann bist du jetzt eingebrochen.
Nein, ich bin nicht eingebrochen. Es ist viel schlimmer. Es ist einfach viel, viel schlimmer.
Nämlich?
Ich habe 10 Jahre lang abgelehnt oder 9 Jahre lang und dann hat er mich wieder gefragt. Und dann habe ich wieder abgelehnt, weil ich gesagt habe, Stefan, ich weiß nicht, ich glaube, das schadet meiner Musikkarriere. Die wollen dann alle nur noch Kabarettnummern hören, wenn ich Konzerte spiele. Und dann hat er es mit dem Klaus Schöch gemacht. Und ich habe sogar einen Ausschnitt daraus gesehen. Und kurz vor der Premiere ist der Klaus Schöch, dieser wunderbare Schauspieler, leider gestorben. Und dann kam Stefan wieder zu mir und hat gesagt, ich frage dich jetzt zum letzten Mal. Und dann habe ich gesagt, ja, dann probieren wir das halt. Und das Problem war, dass genau zu dem Zeitpunkt begann aber das Randy Newman Projekt. Und ich musste mich jetzt einfach entscheiden, was mache ich jetzt? Und ich habe dann beides gemacht. Es war sehr stressig und sehr wild. Und ich habe auch den Stefan gefragt, du, wie viele Vorstellungen spielst du? Also mehr als 30 möchte ich eigentlich nicht. Und dann hat er gesagt, ja, dann können wir es gleich sein lassen. Sag ich, ja, wie viel werden es denn? Ja, 70 mindestens. Und ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie in einem Jahr 70 Vorstellungen gespielt. Das habe ich dann so, auch, das ist mindestens 2-mal in der Woche fast. Das ist schrecklich. Und ich habe dann eine schlaflose Nacht gehabt und habe dann gesagt, okay, wenn ich das jetzt nicht ausprobiere, werde ich das nie erfahren. Es waren dann 186.
Wow.
Aber es war total schön. Und dann gab es ein zweites, erst hieß Blindflug, das zweite Flugblind. Und dann gab es noch ein Live-Hörspiel und dann gab es Jahresrückblicke. Und alles hat gegipfelt in diesem Soloprogramm Augen zu und durch, wo ich aber auch nicht alleine auf der Bühne bin, sondern da habe ich mir die wunderbare Isabella Fink als Bühnenpartnerin gewünscht und auch bekommen. Sie spielt hervorragend Cello.
Sehr schön. Isabella Fink ist ein gutes Stichwort. Jetzt kommen wir nämlich in den Bregenzer Wald. Das ist nämlich auch eine Wälderin. Du bist in Dornbirn aufgewachsen, hast dann auch in Wien, in der Schweiz, in Wien und überall gelebt. Seit wann lebst du im Bregenzer Wald?
Seit 1995. Aber ich hatte natürlich immer einen Bezug zum Bregenzer Wald, weil mein Vater war Bregenzer Wälder. Und wir haben regelmäßig Wochenenden im Bregenzer Wald verbracht, haben dort die Schwester meines Vaters besucht, die Anni, die heute noch lebt, großartige Frau. Und da waren wir dann im Endlangeneck. Ich habe kann mich an richtig schöne Kindheitserlebnisse erinnern, wo ich selber Traktor fahren durfte mit 8 Jahren und in Mehlsäcke reingeklettert sind und Sackhüpfen und alles Mögliche. Und im Schweinestall haben wir uns ausgetobt. Und also das war schon ziemlich cool. Und so hatte ich natürlich diesen Bezug zum Bregenzer Wald. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich da mal wohnen würde. Und habe dann dieses Haus gekauft in Alberschwende. Das war damals schon 8 Jahre alt. Ja, und seither bin ich da und es war für mich ganz eigenartig, in diesen Bregenzer Wald einzuziehen. Ich kann mich noch erinnern, erster Abend in die Taube marschiert und es wurde plötzlich einfach totenstill. Und ich habe gespürt, alle schauen jetzt und alle wussten, das ist der Neue. Der Neue kommt jetzt. Und ja, mittlerweile, also Song Contest hat viel geholfen, seither bin ich Alberschwender, was ich vorher noch nicht war. Und ja, das ist alles sehr, sehr spannend, immer noch. Ich kann mich erinnern, wie ich eine Verkäuferin in der ersten Woche, einen Lehrling im Spar nicht verstanden habe, als sie gefragt hatte, mit Zahnspange, da das ist neuer Zinn. Ich habe es nicht verstanden. Darf es sonst noch etwas sein? Wir wurden zu Hause sowieso nur Bödeli-Deutsch erzogen, weil unsere Mutter geglaubt hat, dass wir dann in der Schule, dass wir uns leichter tun. Meine Mutter konnte perfekt Vorarlberger Dialekt sprechen, obwohl sie Wienerin war. Aber mit uns hat man nicht so gesprochen. Und meine Geschwister können das bis heute noch nicht. Isha.
Duscha. aber du hast vorher schon gesagt, wenn du wo durchgehst, dann hörst du, wie die Gegend ist. Wie hört sich denn für dich der Bregenzer Wald an?
Naja, das hat sich massiv verändert. Also der Bregenzer Wald ist lauter geworden. Ich kann mich erinnern, damals Langeneck, da haben wir auf der Straße gespielt. Das geht heute nicht mehr. Ich kann mich auch erinnern, wenn da einmal ein großer LKW vorbeigedonnert ist, dann diese Luft und wie dann der Boden richtig gezittert hat, das kann man jetzt alles nicht mehr. Es ist alles viel lauter geworden. Die Akustik vor meinem Haus hat sich auch verändert. Da gibt's jetzt plötzlich eigenartige Reflexionen, weil da jetzt Gebäude stehen.
Gibt's irgendwas, wo du merkst, dass du im Bregenzer Wald bist?
Ich meine, es lachen mich immer alle aus, aber ungefähr 2 Minuten nach dem Aachrhein-Tunnel, wenn man aus Hannover kommt und dann alle Autofenster aufmacht und dann tief einatmet, und da sage ich dann immer, jetzt ist es Bregenzer Wälder Luft, jetzt ist gut.
Und wie riecht die? Was macht die aus?
Ja, einfach noch reiner. Ich kann das gar nicht beschreiben. Einfach frischer. Ich wusste allerdings damals noch nicht, dass es Pollen gibt. Und ich wusste auch damals noch nicht, dass ich eine Pollenallergie habe. Aber es wird immer besser.
Inwieweit inspiriert dich denn auch der Bregenzer Wald? Oder inwieweit beeinflusst der Bregenzer Wald auch deine Musik?
Ja, das war, also auf die Gefahr hin, dass jetzt alle sagen, was? Ich weiß nicht, was mich eher beeinflusst, sind die Bekanntschaften, die man macht. Diese leichte Andersartigkeit, dieses Urding, das einfach noch in vielen Leuten schlummert. Dieses etwas vermitteln mit wenig Worten, dieses Verstocktsein, wo es dann spannend wird, ihnen was rauszulocken, dieser Brauchtum, der sie kreativ sein lässt, aber gleichzeitig in eine Enge zwingt, das finde ich schon alles sehr spannend.
Und da nimmst
du das jetzt?
Das hast du sehr schön gesagt, aber da nimmst du dich selber heraus oder das hast du auch in dir? Sprichst du da auch von dir selbst?
Naja, ich
du bist auch ein halber Wälder.
Ja, schon, aber ich habe das, ich bin noch zu einer Zeit aufgewachsen, also ich habe sehr früh meine Heimat verloren. Und deshalb lebe ich, was Heimat betrifft, sehr im Jetzt. Also eben mit Leuten, denen ich mich wohlfühle. Und ich sehe ja diese ganzen Dinge nicht, die mich inspirieren könnten, wie diese speziellen Bregenzer Wälderhäuser, diese Architektur, das kriege ich ja alles nicht mit. Was ich mitkriege, ist das Benehmen, ist das Verhalten, ist das Denken. Es ist einfach auch schön, wenn man durch das Schwarzach-Tobel fährt und dann plötzlich frisch geschlagenes, gefälltes Holz riecht und alle diese Dinge. Aber ich glaube eben, ich selber krieg mehr das mit, was die Leute hier so machen. Und ich finde es auch immer spannend, diese Vermischung zwischen konservativer Tradition und Moderne und wie dann auch so Unsicherheiten entstehen. Mhm. Und ich war auch sehr beeindruckt, dass es auch teilweise komplex behaftete Menschen im Bregenzer Wald gibt. Ich habe auch das Buch von Toni Inauer gelesen, das erste, das er geschrieben hat, Kritischer Punkt. Und der schreibt ja das wirklich ganz großartig, indem er sagt, diese anerzogene Bescheidenheit, aus der man irgendwann einfach ganz massiv ausbrechen möchte, und die einzige Möglichkeit, daraus auszubrechen, hatten die Jugendlichen damals, indem sie immer viel zu schnell gefahren sind mit ihren Boliden. Aber ansonsten, also zu sagen, dass man etwas kann und zu sagen, dass man stolz ist auf das, was man kann das sollen andere, aber, und man ist auch sehr schnell im Bregenzer Wald, wenn man sich traut, laut zu sagen, dass man sich bei irgendwas auskennt, ein Gschiedling.
Ich merke an der Stelle an, dass es auch einen Podcast mit Toni Inauer gibt, der den kritischen Punkt überwunden hat, sagen wir es mal so. Und was dich natürlich auch in den Bregenzer Wald immer wieder führt, Georg, oder wo du noch mehr verankert bist, du machst auch Musik mit in den letzten Jahren mit einem Bregenzer Wälder, mit dem Philipp Link. Den kennen wir auch vom Wälderinnenwörterbuch.
Ja, ich glaube, das war das Tüpfeln, also das Tüpfle auf dem I. Also ich glaube, wenn der Bregenzer Wald ein Wesen ist und ich mich gegen Verschiedenes im Bregenzer Wald noch gewehrt habe, dann hat der Bregenzer Wald mir den Philipp Link aufs Auge gedrückt und seither komme ich dem Bregenzer Wald nicht mehr aus.
Seither hast du ihn nicht nur akzeptiert, sondern angenommen.
Genau. Auch wenn ich Philipp ab und zu nicht verstehe. Also wenn wir sprechen schon, aber wenn er singt, aber ich genieße das sehr. Wir sind ein total spannendes Team und es ist wirklich total spannend, mit ihm Musik zu machen. Und auch das hatten wir nie geplant, sondern da gab es dieses FAQ.
Und FAQ Bregenzer Wald, ein Festival, das immer im Herbst stattfindet, auch große Empfehlung.
Und das sind meistens auch Bregenzer Wälder, die in die Welt hinausgegangen sind und jetzt wieder für andere und für sich den Bregenzer Wald entdecken. Und die hatten die Idee, den Philipp Link und mich gemeinsam einzuladen. Und wir hätten einfach die Erlaubnis gehabt, zu tun, was wir wollten. Und wir wussten beide, es ist eh nur für einmal. Und ich habe gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir setzen uns einfach auf die Bühne und schauen, was passiert. Oder wir studieren ein paar Songs ein, weil dann haben wir ein bisschen mehr Sicherheit. Und das haben wir dann gemacht. Und das war dann für uns beide dermaßen toll und großartig und spannend. Und dann kam schon die nächste Anfrage und die nächste Anfrage. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt müssen wir wirklich üben. Und so ging es einfach immer weiter.
Und jetzt seid ihr ein perfekt eingespieltes Paar.
Also meine Frau sagt immer, wenn Philipp eine Frau wäre, wäre sie richtig eifersüchtig.
Ja, wie sich das anhört, das zeigt ihr uns gleich. Da hören wir jetzt gleich dich und den Philipp. Normalerweise gibt es ja das WälderInnen-Wörterbuch mit Philipp Link, aber heute ganz was Besonderes. Ihr gemeinsam macht Musik. Das lasse ich euch jetzt gleich über. Zum Schluss würde ich nur gern dich noch fragen, Georg. Übrigens auch, warum ich dich Georg nenne. Man kennt dich nur als Georgie eigentlich.
Ja, die einen sagen Georgie, die meisten sagen George. Ich nehme das Telefon ab mit George. Und aber ich bin getauft als Georg. Und ich habe aber immer gedacht, das ist wegen den Beatles. Vielleicht wollten die mich ja sogar George taufen, bis ich dann erfahren habe, dass mein Name von einem Großonkel kommt, der im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Und ist halt so. Aber ja, George ist der Künstlername, Georg, auf den höre ich genauso.
Deswegen haben wir uns jetzt in diesem Interview auf Georg geeinigt. Georg, ich wünsche dir jedenfalls ein derartig schönes Leben, dass du einfach täglich Dankeschön. Singen magst, wählst du gut Gott.
Dankeschön.
Vielen Dank für deine ganzen Einblicke und das tolle Gespräch.
Und euch danke. Als Hörerinnen und Hörer, danke fürs Durchhalten. Bis bald.
Es ist nur nicht ganz fertig, es kommt jetzt noch der Song.
Ah ja, genau. Erwachet, falls wer eingeschlafen ist.
Das war die Episode George Nussbaumer, wo die Seele und der Soul daheim ist. Gesprochen haben Zita Bereuter, Michaela Bilgeri und George Nussbaumer. Musik Erwachert von Philipp Link und George Nussbaumer. Sounddesign Richard Eigner. Wald und Welt, der Bregenzer Wald Podcast, ist auf Initiative von Bregenzer Wald Tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung Friendship Is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at/podcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht auch Mitsingen und bis bald im Bregenzer Wald.